Das Wort Gottes für diesen Tag steht im Johannesevangelium, Kapitel 20. Und dort heißt es, Thomas aber, der Zwilling genannt wird, einer der zwölf, der war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Und da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägel male sehe und meinen Finger in die Nägel male lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich's nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen versammelt. Und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht, Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände. Und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm, weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Und jetzt bitten wir dich, Herr Jesus Christus, du gekreuzigter, auferstandener und wiederkommender Herr, gib deinem Wort durch das Wirken deines Geistes Kraft, das zu tun, was du willst, dass es in uns ausrichtet. Segne dazu Hans-Joachim Eckstein in unserer Mitte. Danke, dass du wirksam unter uns bist. Amen.
Schön, dass es euch leibhaftig gibt. Schön, euch zu sehen. Schön, dass ihr wirklich da seid. Ich weiß nicht, ob ihr euch mal hineingedacht habt in jemanden, der nur für Abwesende predigt, auf Hoffnung, auf Ahnung, im Glauben. Denn es ist für uns schwierig, mit einer Realität zu leben, mit einer Realität zu kommunizieren, die es real gibt. Und wir zweifeln nicht daran, aber die wir nicht wirklich erfahren. Vielleicht wird uns gerade in diesen Zeiten so bewusst, wie groß der Unterschied ist zwischen der realen, wahren Wirklichkeit und der wahrgenommenen, gefühlten, gesehenen Wirklichkeit. Also zwischen der Realität der Wahrheit und unserer Wahrnehmung. Wir neigen dazu, nur das für wahr zu halten, was wir unmittelbar sehen, erfahren und fühlen. Was wir also unmittelbar begreifen können, im Wortsinne, mit unseren Sinnen unmittelbar begreifen können. Dabei wissen wir theoretisch, in jeder Situation, es gibt mehr Realität, als ich in einer Krise, in einer Anfechtung, im Zweifel, in einer Depression wahrnehmen kann. Das Sehen, das steht für die unmittelbare Wahrnehmung von Realität. Anders als die Erinnerung an das Vergangene. Auch in der Erinnerung wissen wir, das war mal wirklich. Aber wir können uns nur daran erinnern. Und haben wir einen guten Tag, können wir von Erinnerungen leben, weil die damalige Realität noch wirklich wirkt und wir dankbar und glücklich sind. Es gibt auch Realität, die in der Zukunft liegt. Auch die können wir nicht sehen, nicht fühlen, nicht begreifen. Aber wir wissen, es ist so, ich freue mich darauf, es wird kommen. Es ist noch nicht wirklich, aber ich weiß, dass es wahr ist. Erinnerung und Hoffnung, beide wissen um eine Realität, die ich im Moment nicht wirklich wahrnehmen kann. Aber das Sehen, das Begreifen in der Gegenwart, hier und jetzt, das macht es uns viel leichter, die Liebe eines Menschen, die Realität seiner Zuwendung zu begreifen und zu sehen. Für uns ist das Wort Sehen neuzeitlich etwas abgeschwächt, denn wir können auch im Fernsehen einen romantischen Film sehen, von dem wir wissen, der hat keine Realität, im besten Fall nur die Wirklichkeit, dass ich mich anschließend ein bisschen geborgener fühle, wenn dann bei Inga Lindström oder Rosamunde Pilcher am Schluss die Richtigen sich doch kriegen, dann gehe ich wohlgestimmt ins Bett und sage, naja, ganz so schlimm ist es ja doch nicht, wie die Nachrichten es gesagt haben. Es gibt ja noch eine Realität jenseits unserer Wirklichkeit. Da haben wir Sehen in einem oberflächlichen Sinn. Das biblische Sehen aber steht genau für das, was ich erklärt habe. Das unmittelbare Erleben, das unangefochtene Erleben, das eindeutige, ganz deutliche Begreifen. Und wenn der Psalmist sagt, ich möchte das Leben sehen, dann meint er nicht einen Film über das Leben in der Natur, er meint nicht einen Film über wie schön kann das Leben sein, sondern er meint, ich möchte es unmittelbar erleben. Das Sehen von Licht, das Sehen von Leben bedeutet das unmittelbare Begreifen und Erfahren. Das Unangefochten nämlich, die Realität des Lichtes in meine Wirklichkeit leuchtet. Dass die Realität der Liebe für mich unmittelbar wirklich erfahrbar wird. Dass das Leben, das Licht und die Liebe von mir begreifbar erfahren werden. Wie wunderbar muss es doch gewesen sein für die Frauen und Männer, die Jesus nachfolgten und Gottes Realität wirklich erlebten. Die Realität des Reiches Gottes wirksam sahen, denn es geschahen Heilungen, Austreibungen von Dämonen, Befreiungen von Belastungen. Die Gottes Liebe unmittelbar sehen konnten, denn sie mussten nur in die Augen Jesu schauen und es war der Spiegel der Güte, Barmherzigkeit und Liebe Gottes. Was für eine traumhafte Zeit für viele bis zu 3 Jahren, die Jesus so sehen konnten, als er leibhaftig als das Wort Gottes unter uns war, leibhaftig die Verkörperung der Liebe Gottes. Das war Realität wirklich erlebt. Liebe zum Begreifen, Leben zum Anfassen. Und wir sollten uns, wenn wir die Evangelien lesen, noch viel mehr uns das bewusst machen, was das für ein Höhepunkt der bisherigen Geschichte war, als das Wort Gottes real und wahr seit Ewigkeit plötzlich wirklich leibhaftig wurde und das Wort ward Fleisch, Leib zum Anfassen. Und wir sahen seine Herrlichkeit, wie dasselbe Evangelium Johannes beginnt mit dem großen Johannesprolog, dem Christuslied in Johannes 1, 1 bis 18. Wir sahen seine Herrlichkeit. Und Herrlichkeit steht für all das Licht, all das Leben, all die Majestät, die Liebe und Barmherzigkeit Gottes. Gott leibhaftig, Gott zum Anfassen. Eine wunderbare Zeit der Unmittelbarkeit. Und die Frauen und Männer, sie litten nicht unter dem Auseinanderbrechen von geglaubter Wahrheit und Realität und gefühlter und erfahrener Wirklichkeit, sondern sie lebten im Shalom, sie lebten im Frieden. Nämlich Frieden bedeutet nicht nur Waffenstillstand, dass kein Krieg ist. Frieden bedeutet die Harmonie, der Einklang von dem, was an Liebe und Leben in Gott ist und meiner Wahrnehmung. Ich lebe im Frieden, im Einklang, in der Übereinstimmung, in der Identität und Integrität meines Lebens. Gottes ewige Realität wird menschlich sichtbare, erfahrbare Wirklichkeit. Aber wenn wir das jetzt so stark machen, die Zeit des irdischen Jesus, des realen Wortes Gottes, das wirklich hörbar und sichtbar und begreifbar wurde, dann ahnen wir schon, wie jetzt im Pendelschlag für die Frauen und Männer die Erfahrung der Passion, der Trennung, des Leidens Jesu und seines Sterbens erlebt wurden. Was für ein Bruch, was für eine Katastrophe, was für ein Zerbrechen und ein Zerfallen, was für ein Widerspruch lag in der Erfahrung, dass plötzlich sich der Himmel verdunkelte und sie ihren Herrn nicht mehr lachen sehen konnten. Und als er starb und sein toter Leib vom Kreuz genommen wurde, da hatten sie nur noch die Wirklichkeit des Gestorbenseins in den Händen. Aber was war mit der Realität des Lebens, der Güte, der Barmherzigkeit? All das war plötzlich im Zweifel. All das war in der Frage. Es war eine tiefe Erschütterung, die all die unter uns ahnen, die einen geliebten Menschen einmal verloren haben. Natürlich hören wir, jener ist gestorben, diese ist gestorben, sie war 115, okay. Aber das ist ja weit von uns weg. Aber wenn ein Mensch für uns die Realität der Hoffnung, des Lebenssinnes, der Lebensfülle, der Lebensfreude verkörpert, ein eigener Partner, eigene Kinder, eigene Eltern, die also die Realität des Lebens für uns wirklich erfahrbar gemacht haben. Wenn die uns verloren gehen, dann ist das für uns ein tiefer Schmerz. Dann stürzen wir ab. Natürlich könnten wir anschließend gefragt werden, glaubst du denn nicht mehr an die Realität der Liebe? Glaubst du nicht mehr an den Sinn des Lebens? Glaubst du nicht mehr an die Zukunft, die auch du hast? Aber für einen Trauernden, dem das Sehen, das Begreifen genommen wird, steht zunächst einmal dominant die Verlusterfahrung. Und er stürzt ab in die Wirklichkeit von Verlust und nicht sehen, nicht begreifen, nicht fühlen können. Abstrakt gilt noch manches, aber es ist eben nicht mehr leibhaftig, nicht mehr verkörpert. Ich kann es nicht mehr sehen. Das ist das Leid des Verlustes und der Krise. Und so nimmt es nicht Wunder, dass alle Frauen und Männer, einschließlich Maria, der Mutter Jesu, oder Maria, die in besonderer Weise auch hier bei Johannes herausgehoben wird von Magdala, die so viel Rettung erfahren hat, dass sie alle verzweifelt war. Wir konzentrieren uns heute ja auf den Thomas. Und der Thomas hat es bei uns nicht ganz leicht, weil in einer Auslegungsgeschichte von 2000 Jahren er ein Etikett bekam, der ungläubige Thomas. Das lieben wir Menschen, wenn wir etwas Unangenehmes mit einer bestimmten Person verbinden können. Wenn wir in unserer Herde ein schwarzes Schaf ausmachen, dann können wir all unsere eigenen Anteile und Zweifel und Projektionen auf dieses schwarze Schaf richten. Und so ist für uns der Thomas die Verkörperung des Unglaubens und des Zweifels. Und wir lesen von ihm und sagen, na, wie kann der auch so ungläubig sein? Das ist doch ungehörig. Wie kann der noch zweifeln? Aber der Sinn dieser Repräsentanten im Johannesevangelium, des Nikodemus als Repräsentant für Israel, der Samaritanerin als Repräsentantin für das Volk der Samaritaner, des Lieblingsjüngers als Repräsentant für das wahrhafte Jüngersein und eben den Thomas, der den Zweifel repräsentiert. Der Sinn ist nicht, dass wir ausgrenzen und das wegschieben, sondern fragen, wo sind denn meine Anteile? Wo komme ich da vor? Wo ist das bei mir selber so, im Schlechten wie im Guten? Und so erfahren wir von allen Evangelien, wir haben ja 4 davon, dass alle Jünger, Frauen und Männer mit Zweifel reagierten. Mit Zweifel an allem, was sie bisher für Realität hielten. Sie haben nicht nur daran gezweifelt, dass es schön weitergeht, dass es leicht wird. Für sie stand alles in Frage. Ist er der Messias? Ist er der Sohn Gottes? Wenn er so verlassen gestorben ist, stimmt denn das, was er gewirkt und verkündigt hat? Das heißt, das ganze Leben Jesu mit all seiner Verkündigung stand für die Frauen und Männer in Frage. Weil die Wirklichkeitserfahrungen so brutal waren, weil sie so von Verlust und Schmerz und Isolation bestimmt war, konnten sie die Realität all dessen, was sie gelernt und gehört haben, nicht mehr greifen und fassen. Bei Matthäus heißt es, dass Jesus selbst den Jüngern erscheinen musste. Und dann fielen sie auf die Knie und dann heißt es, einige aber zweifelten. Und eigentlich im Griechischen steht wörtlich, sie aber zweifelten. Und bei Lukas wird es noch deutlicher ausgeführt, lest das Kapitel 24 in aller Ausführlichkeit, weil es wie ein Stereotyp, eine Wiederholung ist. Die Frauen hatten ja schon die Botschaft der Auferstehung erfahren. Und sie kamen zu den Männern und sprachen von der Realität der Auferstehung, die nun wirklich geworden ist. Und die Jünger hielten es für Leros. Ich traue mich gar nicht, das zu übersetzen. Weibergeschwätz. Weibergeschwätz. Da haben die Frauen, wie es ja heute auch noch ist, das Evangelium verstanden und sie haben es verkündigt. Und anstatt, dass die Männer Buße tun, tun sie es ab als Geschwätz. Es entsprach nicht ihrer Wirklichkeitserfahrung. Also dachten sie, die Frauen könnten nicht recht haben. Und sie zweifelten. Als Jesus ihnen erschien, zweifelten sie immer noch, obwohl er vor ihnen stand. Und Jesus sagt in Lukas 24 etwas, was so wunderschön ist, wenn wir es richtig ins Deutsche übersetzen, dass wir die Zweideutigkeit im Begriff haben. Sie reagierten und sahen wirklich etwas vor sich. Sie sahen jemanden vor sich. Aber sie glaubten nicht an die Realität der Auferstehung. Und was ist, wenn ich jemanden sehe, aber ihn gibt's real gar nicht? Dann ist es ein Gespenst nach dem Aberglauben der damaligen Zeit. Ich sehe jemanden, den es eigentlich gar nicht gibt. Also er ist wirklich zu sehen, aber real ist er nicht da. Sie hielten ihn für ein Gespenst. Und Jesus sagt in Lukas 24 zu ihnen, als sie so erschrocken waren, Vers 39, seht meine Hände und meine Füße, ich bin's selbst. Begreift mich und seht. Sie sollen ihn also im Übergang vom irdischen Jesus zu der Zeit des auferstandenen Jesus noch einmal begreifen. Sie dürfen ihn begreifen, wörtlich anfassen. Und weil die Gemeinde des Lukas auch von so einem Aberglauben immer wieder wusste und von Gespenstergeschichten, berichtet Lukas etwas, was wir bei keinem anderen Evangelium erfahren, nämlich dass Jesus sagt, habt ihr etwas zu essen? Und er isst vor ihren Augen. Da sagen wir, was soll denn dieser komische Zug jetzt, dass Jesus vor ihren Augen Fisch isst? Nun, das ist die Widerlegung der Gespenstergeschichte. Denn Gespenster können sichtbar werden für uns, sie können aber nicht essen, das fällt auf den Boden. So haben wir das in Jungscharwitzen immer schon wieder deutlich gemacht. Was ist, wenn ein Gespenst sich ein Bier bestellt, dann plätschert das auf den Boden. Deshalb bestellt ein Gespenst immer ein Bier und einen Putzlumpen, nicht damit es anschließend aufgeputzt werden kann. Gespenster können nicht essen und trinken. Anschaulicher für den Kleinglauben, anschaulicher und hilfreicher, kann es doch Jesus gar nicht mehr machen. Als hätte der sich noch für die dämlichen Fischstäbchen seiner Jünger interessiert. Nein, er macht es ihnen zuliebe. Er macht sich für sie begreifbar, dass sie es verstehen. Er ist nicht mehr tot, er ist auferstanden. Die Realität Gottes, die Realität des Reiches Gottes, die Realität dessen, was Christus in Kreuz und Auferstehung für uns erworben hat, sie ist wirklich, das heißt, sie wirkt. Das gilt es zu begreifen. Jesus erscheint seinen Jüngern und macht sich ihnen begreifbar. Und so muss man sagen, gilt für diese Jüngergeneration ein doppeltes Vorrecht. Erstens, sie durften den irdischen Jesus von der Taufe des Johannes an begleiten. Und zweitens, ihnen ist der Auferstandene leibhaftig erschienen. Nun haben wir immer wieder Schwierigkeiten mit dieser Leibhaftigkeit und es gibt auch viele Kollegen von mir, die lästern dann immer darum herum. Was soll denn diese Bedeutung einer leiblichen Auferstehung? Will man etwa sagen, dass ein Gestorbener zurück auferweckt wird in seinen alten Leib? Warum besteht Paulus in 1. Korinther 15 bei den Korinthern darauf, dass wir nicht einfach nur auferstehen in das Gedächtnis Gottes, in die Gedanken Gottes, in die Erinnerung Gottes? Warum müssen wir leibhaftig auferstehen? Nun, all das, was ich bisher sagte, macht es unmittelbar deutlich. Wir sollen nämlich nicht nur als Erinnerung fortbestehen, als Gedanken Gottes, sondern persönlich, sichtbar, leibhaftig, begreifbar. In der Kommunikation, der Himmel wird nicht vorgestellt als eine ewige Videoaufnahme, dass nämlich der dreieinige Gott in die Kamera spricht und auf der anderen Seite sitzt gar keiner, sondern der Himmel wird vorgestellt als leibhaftige, als eine wirkliche Gemeinschaft. Jesus ist nicht in den alten Leib auferstanden, sondern in seine neue, personhafte Wirklichkeit. Der Leib steht für die Person. Und alle Verliebten unter uns wissen das. Es macht einen Unterschied, ob ich jemanden leibhaftig begreifen kann, den ich liebe, ob er da ist, ob er erfahrbar ist, wirklich greifbar ist. Oder ob ich nur höre oder lese von ihm und von seiner Realität. Wir bekommen alle einen neuen Leib. Und Jesus hat diesen Leib bereits. Am Sonntag der Auferstehung erscheint Jesus den Jüngern. Das wissen wir aus allen Evangelien, aber hier erfahren wir nun, Thomas, einer der zwölf, war nicht dabei. Als er aber zu den Jüngern zurückkam, da schallt es ihm entgegen: Da hast du was verpasst. Da hättest du etwas wirklich erfahren können. Da hättest du etwas sehen können. Und dann kommt das Grundzeugnis, das der Auferstehung entspricht. Der Herr ist auferstanden, ist das Bekenntnis auf Seiten Jesu. Und wir haben den Herrn gesehen, ist das Grundbekenntnis auf Seiten der Zeugen. Ich habe den Herrn gesehen, so Paulus und Maria. Wir haben den Herrn gesehen, sagen die Jünger. Jetzt hatte der Thomas die gemeinsame Erfahrung mit dem irdischen Jesus wirklich begreifbar erfahren. Und er hatte das Auferstehungszeugnis der Frauen und Männer, denen Jesus erschienen war. Eigentlich müsste man doch sagen, dann müsste er sagen, jetzt kann ich es wirklich glauben, auf euer Wort hin. Aber er sagt, ich kann es nicht. Ich kann nicht glauben. Ich bin von Zweifel, von Trauer bestimmt. Ich möchte es unmittelbar begreifen können. Nur wenn ich seine Hände und seine Seite sehe, mit den Spuren dessen, dass ich weiß, es ist wirklich mein Herr, der gekreuzigte Herr. Und wenn ich ihn anfassen darf und darf meine Hand in seine Seite legen, nur wenn ich ihn begreifen kann, dann kann ich glauben. Und das Ungeheuerliche geschieht. Quasi auf der Wasserscheide des Heilsgeschehens. Die eine Seite, Verheißungsgeschichte und Erfüllungsgeschichte, bis hin zu Johannes dem Täufer, dann die Erfüllung Jesus, das Wort wird Fleisch, Kreuz und Auferstehung. Und die andere Seite, beginnend mit der Gemeinde bis hin zur Vollendung. In zwei Richtungen läuft die Geschichte. Am Anfang geht man bis zur Quelle vor und dann geht man von der Quelle bis hin zur Erfüllung. Man kann ja hier in der Gegend, Schwarzwald, Schwäbischen Alb, so wunderschön wandern und immer wieder ist man überrascht. Man macht einen Schritt und dann heißt es, hier ist die Wasserscheide. Nicht? Das eine ging in den Neckar, das andere geht in den Rhein rüber. Nicht? Das ist eine Wasserscheide. Und wir sind hier bei einer heilsgeschichtlichen Wasserscheide. Eigentlich hätte der Thomas glauben müssen aufgrund des Wortes und des Zeugnisses. Da hat er es nämlich begreifbar. In den Augen der Zeuginnen und Zeugen war das Licht des Auferstandenen reflektierend zu sehen. In ihrem Wort hätte er es begreifen können. Und Jesus ist so gütig, auch ihm gegenüber, sich noch einmal leibhaftig zu zeigen. Wie wir wissen von Paulus und von Lukas und den anderen Evangelien her, dass Jesus ja nicht nur einmal erschienen ist, sondern in diesen 40 Tagen vielfach in verschiedenen Zusammenhängen in Jerusalem, in Galiläa und schließlich als letztes in Damaskus vor Paulus. Und er kommt noch einmal und macht sich sichtbar. Also nicht, er kommt in seinem alten Leib und klopft an die Tür und es muss aufgeschlossen werden, weil er leibhaftig nicht durch Wände gehen kann, sondern er kommt als der Auferstandene, der sich aber sichtbar macht, als wirklich auferstanden, der persönlich erscheint. Und er tritt in ihre Mitte, die sie hinter verschlossenen Türen sitzen. Das sind die für mich anrührendsten Erfahrungen meines Glaubens. Als ich in meiner Kammer saß, ganz wörtlich oder im übertragenen Sinne, verschlossen, zweifelnd, belastet, traurig und dunkel. Und äußerlich hat sich gar nichts geändert. Aber plötzlich stand der Auferstandene in seinem Wort während meines Gebetes vor mir. Er ignoriert alle Mauern, er ignoriert alle verschlossenen Türen und macht sich erfahrbar. Ich erinnere mich daran, wie ich schon in den Wald gegangen bin, belastet, traurig, trübsinnig und irgendwie versuchte, die Realität Gottes, den Glauben wieder zu greifen, obwohl ich ihn wirklich nicht begreifen konnte und alles dagegen sprach und Zweifel, Anfechtung und Traurigkeit dominierten. Und kam als ein völlig anderer Mensch aus dem Wald wieder heraus. Was war passiert? Ich hatte keine Offenbarung. Aber plötzlich stand die Realität der Liebe Gottes, verkörpert in Christus, stand der Auferstandene in seinem Wort, in seinem Zeugnis vor mir. Der Himmel riss auf und seine Realität wurde Wirklichkeit. Thomas durfte ihn sehen. Es wird gar nicht weiter ausgeführt, ob er ihn noch äußerlich begreifen musste, weil er jetzt plötzlich glauben konnte. Was hat dem Thomas vorher gefehlt? Hat ihm die Realität Gottes gefehlt? Gott ist seit Ewigkeit und wird in Ewigkeit sein. Hat ihm die Realität des Sohnes Gottes gefehlt? Gott hatte seinen Sohn in Ewigkeit und er wird ihn in Ewigkeit behalten. Hat ihm die Heilsgeschichte gefehlt, dass Gottes Wort nicht Fleisch wurde? Er war sogar als Zeuge dabei. Er hat alles gehört, er hat alles erlebt, er hat alles gewusst. Aber eben in diesem Sinne, dass die Realität nicht zur Wirklichkeit wurde. Das Wissen hat nichts verändert. Alle Jünger haben es gewusst. So schon in den synoptischen Evangelien, aber noch einmal viel mehr im Johannesevangelium. Insofern viel mehr als hier der Abschied Jesu einen so großen Teil annimmt, Kapitel 13 bis Kapitel 17 einschließlich des Gebetes. Jesus hat sie vorbereitet auf den Verlust von Gefühl, Wahrnehmung, Sehen und Wirklichkeit. Er hat sie vorbereitet auf Thlipsis, Angst, Drangsal, Not. Jesus hat sie vorbereitet auf Perasmos, auf Versuchung, Anfechtung und Verfolgung und Bewährung. Das heißt, im Kopf hatten sie alles. Es hat ihnen nichts gefehlt. Und sie konnten, nachdem sie den Auferstandenen gesehen haben, ja dann auch das Evangelium verkündigen. Aber erst nachdem die Realität des Auferstandenen für sie wirklich wurde, sie ihn begriffen haben, ihn gesehen haben, konnten sie erst Evangelium verkündigen. Sie haben es gewusst, aber sie haben es nicht verstanden. Was fehlte dem Thomas? Das Sehen und das Begreifen. Und das ist jetzt etwas Ungeheuerliches. Ihr kennt das sicherlich auch, dass ihr zum Geburtstag oder in einer Sonderzeit wie der diesigen jetzt, was wir gerade erleben, oder zum neuen Jahr euch etwas geistlich vornehmt für die Zukunft. Dass man sagt, was will ich im nächsten Jahr erreichen? Und dann wollen wir im Glauben wachsen, dann wollen wir dies konsequenter tun und das andere viel leidenschaftlicher. Wir wollen gerne weiterkommen, aber immer sind wir auf uns bezogen und unsere Wirklichkeit. Dabei ist das, was uns jetzt vom Himmel trennt und fehlt, vor allen Dingen Erkenntnis, Sehen. Denn in Jesus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen, hat das ewige Leben schon begonnen. In dem Auferstandenen ist der Himmel schon leibhaftig. In dem Auferstandenen ist alle Drangsal, alle Not, alle Angst, alle Welt bereits überwunden. Was wir brauchen, ist nicht mehr Kraft, obwohl ihr gerne, ich sehe einige Ärzte unter uns, ihr dürft gerne für eure Gesundheit etwas tun, nicht euch erkräftigen und Leibesübungen machen, aber das ist geistlich nicht gemeint. Das, was wir brauchen, ist nicht konsequenter zu leben. Das ist die Folge, nicht die Voraussetzung. Wir müssen uns nicht verändern. Wir müssen anfangen zu erkennen, was von Christus her und in ihm bereits gilt. Das Wunder der Auferstehungserscheinung ist die Verwandlung durch Erkenntnis, durch Sehen, durch Begreifen. Saulus, der Christenverfolger, wurde durch die Erscheinung des Auferstandenen zu einem Apostel. Und nicht, weil er sich gute Vorsätze gemacht hatte, es war die überwältigende Erkenntnis der Größe und Liebe und Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Ist das nicht faszinierend? Mich fasziniert es immer wieder neu, wenn Gottes Realität mir zur Wirklichkeit wird. Wenn Christus vor mir steht in meiner Kammer, ich sitze ja immer noch in derselben Situation. Das Problem hat sich ja gar nicht geändert. Was hat sich geändert, als wir Christen wurden? Die Probleme wurden nicht kleiner, für viele sogar größer. Aber unser Gott wurde größer. Und das ist der ganze Unterschied. Und Thomas verehrt ihn. Und aus dem Zweifel und Unglauben wird plötzlich das schönste Bekenntnis. Mein Kyrios, also du, der Herr der Welt, jetzt erkenne ich es. Und Herr meines Lebens für diese ganze Zeit meines Lebens und für die ganze Ewigkeit. Und du, und jetzt sagt er etwas zu Jesus, was ungeheuerlich ist. Mein Herr und mein Gott. Jesus ist nicht ein vorbildlicher Mensch, das ist er auch. Jesus ist nicht nur ein Prophet, das ist er auch. Jesus ist nicht nur ein Wundertäter, das ist er auch. Sondern in ihm haben wir Gott wirklich begreifbar, leibhaftig, persönlich. Und haben wir ihn, dann haben wir das Leben, das Licht und die Liebe in Person. Und damit rundet das Evangelium sich ab. Denn mit dieser Erkenntnis, dass am Anfang das Wort war und das Wort bei Gott war und eben durch dieses Wort Gott die Welt erschaffen hat und dass dieses Wort selbst Gott war, damit hat der Christushymnus begonnen. Was für ein Wechsel. Eben noch, ich kann nicht glauben, ich bin traurig, ich bin verzweifelt. Und jetzt das höchste Bekenntnis. In Jesus Christus das Leben in Person sehen, die Liebe in Person. In Jesus Christus Gott die Realität, die Wahrheit in Person erkennen. Er betet ihn an. Wenn ich Johannes nach dem Evangelium und nach den Briefen frage, worin besteht denn nun eigentlich dieses ewige Leben, das wir jetzt schon haben sollen? Wodurch haben wir denn vollkommene Freude mitten in der Welt, mitten in Drangsal, Sterblichkeit und Not? dann ist es eine ganz einfache Erklärung. Indem ich an Jesus glaube, mich an ihn klammere, ihn mein Alles sein lasse, mich von ihm her verstehe, ihn meine Realität sein lasse und meine ganze Wirklichkeit nicht mehr ohne ihn sehen will, habe ich in Person das ewige Leben. Das, was uns als Christen neu macht, ist nicht unser neuer Lebensstil. Der ist hoffentlich auch neu, aber das macht uns nicht zu Christen. Das ist die Frucht, das ist nicht die Wurzel. Das, was uns neu macht, ist nicht unsere Überzeugung. Denn die kann schwanken, weil wir auch als Christen Anfechtungen haben und Zweifel. Das, was uns neu macht, ist nicht die neue Kreatur, die wir aus uns gemacht haben. Die neue Kreatur besteht in dem Auferstandenen, dem neu geschaffenen Jesus Christus. In ihm haben wir jetzt schon alles. Unser Hauptproblem ist nicht unsere Wirklichkeit. Unser Hauptproblem ist, dass wir die Realität Gottes, seiner Liebe, seiner Wahrheit und seines Lebens zu wenig begreifen. Das also, was wir ändern können, ist unseren ganzen Fokus darauf zu legen, in Anfechtung, Verlust, Krankheit, Leid, mitten in unserer Wirklichkeit, mitten in der Verschlossenheit unserer Situation, in unseren Mauern, hinter den Türen, in denen wir sitzen, dass wir nichts anderes mehr tun wollen, als ihn zu begreifen. Ihn zu erkennen, so kann es der Apostel nach Damaskus in Philipper 3 sagen. Das ist alles. Ihn, den Gekreuzigten, für mich Gekreuzigten und die Wirklichkeit seiner Auferstehung. Eine Wasserscheide, denn von jetzt an geht es in eine andere Richtung. Die Geschichte läuft nicht ab, sie läuft an. Und das Entscheidende wird sein, wenn wir einmal sterben und bei Christus sind, was wir erkennen. Wir begreifen, was wir schon immer wussten. So wie die Jünger. Jesus hat ihnen gesagt, ihr werdet traurig sein. Über ein kleines, ihr werdet mich nicht sehen, aber über eine kleine Zeit und ihr werdet mich sehen. Jetzt freut sich die Welt über eure Trauer, aber dann will ich euch eine Freude geben und diese Freude wird niemand von euch nehmen. Was war mit der Erinnerung an diese Worte Jesu? Nichts, als Maria am Grab weinte und die Jünger vor lauter Angst eingesperrt waren. Sie wussten es, aber sie konnten es nicht begreifen. Die Realität war ihnen verborgen. Jetzt könnten wir sagen, Jesus sagt, toll, Thomas, das war jetzt goldrichtig, so machen wir das in Zukunft immer. Wenn einer zweifelt und nicht glauben kann, dann muss der Auferstandene sich noch einmal vom Thron herabbegeben und muss allen einzeln erscheinen, damit sie ihn begrapschen können. Und die Fischindustrie freut sich, wenn Jesus so viel Fisch essen muss, damit die Leute alle zum Glauben kommen und ihn nicht für ein Gespenst halten. Nein, für Johannes, den Evangelisten, ist es so wichtig, die Wasserscheide deutlich zu machen. Der Thomas steht wirklich auf der Kippe. Eigentlich hätte er schon glauben müssen auf das Zeugnis der anderen hin. Hat er aber nicht. Und so ist es wie ein Scharnier der bisherigen Zeit und der zukünftigen Zeit. Denn Jesus sagt zu ihm, weil du mich gesehen hast, also mit deinen äußeren Augen gesehen hast, mit deinen Gefühlen fühlen konntest, äußerlich begreifen konntest, deshalb hast du geglaubt. Aber glückselig sind, glücklich zu preisen in Zukunft, all die, die nicht fühlen, nicht sehen, die nicht unmittelbar erfahren und dennoch glauben. Wir leiden in der Neuzeit daran, dass wir sagen, ich halte nur das für wahr, was ich erfahre, fühle und beweisen kann. Und die große Schule ist, unseren Alltag, unser Leben, unsere Gefühle und all das, was uns ausmacht, nicht zu reduzieren auf das, was ich unmittelbar denken kann und fühlen kann. Es leuchtet uns ein, dass es arrogant ist zu sagen, nur was mein Verstand mit 2 bis 2,5 Kilo Gehirn erfassen kann, kann es geben. Es kann keinen Gott geben. Ich kann ihn nicht denken. Es kann keine Schöpfung geben. Ich kann sie nicht denken. Es kann keine Erfüllung der Geschichte geben. Ich kann sie nicht denken. Da braucht man eigentlich gar nicht zu glauben und zu sagen, wie arrogant ist das denn? Soll die ganze Wahrheit in 2 Kilo Gehirn passen? Das kann doch gar nicht sein. Aber wir leben auch als Christen immer wieder so, dass wir die Realität Gottes, die Realität des Geglaubten, reduzieren auf unsere Erfahrung. Geht's uns gut? Sind wir hier geborgen in einer Familienfreizeit, wo endlich die Kinder wieder mal betreut werden? Dann ist wie Himmel auf Erden auf der Lahö, weil dann der Zweifel weg ist. Realität und Wirklichkeit passen zusammen. Wir fühlen, was wir glauben. Aber fühlen wir es nicht, erfahren wir es nicht, sind wir einsam, verschlossen hinter Türen, meinen wir, es sei nicht wahr. Glauben bedeutet nicht fühlen. Ja, ich durfte schon viele wunderbare Gefühlserfahrungen machen im Glauben und bin dankbar. Die bestätigen, aber die tragen nicht. Schon gar nicht, wenn keine Gefühle da sind. Glauben bedeutet nicht, den Himmel auf Erden zu haben. Noch nicht. Im Himmel wird es so sein. Realität und Wirklichkeit sind eins. Wir sehen, was wahr ist. Sondern Glaube bedeutet auch für uns noch Anfechtung, Verfolgung, Schwierigkeiten, Einsamkeit, Leid, das gehört zu dieser Wirklichkeit noch dazu. Denn wir sind noch in dieser Welt, nicht mehr von der Welt, aber in der Welt. Christus aber ist bereits bei seinem himmlischen Vater. Das, was uns trägt, ist der Blick auf ihn. Das Festhalten an dem, was wahr ist, was real ist. Nicht uns zu beschränken auf unsere unmittelbare Erfahrung, unser unmittelbares Gefühl. Aber wie sollen wir denn glauben, wenn wir nicht begreifen können? Deshalb steht es am Ende des Evangeliums. Es gibt noch ein Kapitel 21, aber hier in 20 wird der Sinn deutlich gemacht. Wir haben Gottes Wort zum Begreifen, zum Anfassen. Das Zeugnis der Frauen und Männer, die es gesehen und erfahren haben, denen Christus leibhaftig begegnet ist. Und das ist ein Vorrecht. Das haben die ersten Jünger an Karfreitag nicht gehabt. Die hatten das Neue Testament noch nicht in seiner Gänze vorliegen gehabt. Wir können es hier begreifen. Wir haben einander, um uns unmittelbar oder über Medien, wie auch immer, zu trösten, zu verweisen und zu stärken. Und uns bewusst zu machen, Glauben bedeutet nicht fühlen. Glauben bedeutet nicht primär erfahren, sondern Glaube bedeutet, an dem festzuhalten, was wahr ist, was gilt, gegen den Augenschein. Der Glaube hat nicht, was er sieht im Blick. Der Glaube hat im Blick, was wahr ist, auch wenn er es nicht sieht. Und weil Glaube vor allen Dingen Vertrauen ist, ist es für uns selbstverständlich. Vertrauen bedeutet doch nicht, dass ich dem anderen, einem geliebten Menschen, nur so viel zutraue, wie ich beweisen kann, sondern ihm zu vertrauen, auch wenn ich irritiert bin, dadurch, dass er sich anders verhält oder dass er nicht da ist, obwohl ich es anders erwartet habe. Glauben, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. In ihm haben wir alles. Und Glauben bedeutet, dass wir in dem Sohn Gottes das Leben haben. Vollkommene Freude. Und das macht das Johannesevangelium so seltsam schillernd. Es wird von Not, von Verfolgung, von Einsamkeit und Angst gesprochen. Das ist unsere Wirklichkeit. Aber die Realität des Himmels, des Friedens, der Freude, das wird jetzt schon für mich begreifbar. In seinem Wort, in der Gemeinschaft, in der Liebe, die wir zueinander haben. Wir sollen also als Christen nicht hier unten beklommen rumlaufen und an der Wirklichkeit leiden. Das ist ja so ein bisschen die Stimmung der letzten Wochen und Monate gewesen. Vor lauter Wirklichkeit gibt's gar keine Realität mehr. Die Wirklichkeit ist Wirklichkeit, aber was ist die Perspektive? Nein, was Christen ausmacht, ist, sie haben den im Blick, den andere nicht sehen können. Sie leben von einer Liebe, die andere nicht kennen. Und sie verstehen sich von einer Zukunft her, die die anderen nicht ahnen. In ihrer Hoffnung leben sie schon heute in der Vorfreude. Sie antizipieren den Himmel und sie partizipieren am leibhaftig Auferstandenen. Glauben bedeutet, den Blick auf den Auferstandenen zu richten. Er ist wirklich auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. In ihm haben wir unser Leben. Christus gibt nicht Fragen auf unsere Zweifel. Er gibt nicht Antworten auf unsere Zweifel. Er ist die Antwort für all unsere Zweifel. Christus ist unser Leben. Wir haben den Herrn gesehen. Begreift mich und seht. Und dann zum Thema Zweifel kommt bei Lukas zum Schluss die schönste Aussage. Die Jünger zweifelten und konnten es noch gar nicht glauben. Warum? Vor lauter Freude. Das ist der einzige Zweifel, den ich euch heute Morgen auch nach unserem Treffen noch gönne, dass ihr zweifelnd nach Hause geht. Ihr könnt es doch nicht glauben, es ist zu schön, um wahr zu sein. Nein, es ist zu wahr, um nicht als schön erkannt zu werden. Sie konnten nicht glauben, sie zweifelten, es war zu schön, um wahr zu sein. Nein, es ist wahr. Begreift es. Wollen wir beten? Lieber Herr Jesus Christus, wie oft sitzen wir hinter verschlossenen Türen, fühlen uns eingemauert, sehen kein Licht, sind beklommen von Angst, Verzweiflung, Trostlosigkeit. Wir erinnern uns an die Realität dessen, was wir einmal wirklich erlebt haben, aber das ist vergangen. Und wir wissen um die christliche Hoffnung, wie sie im Neuen Testament beschrieben wird, aber sie bestimmt noch nicht unsere Gegenwart. In deiner Person ist alles schon real. Du bist aus Liebe für uns gestorben, hast unser altes Leben getragen und überwunden. Du bist schon in eine neue, leibhaftige Wirklichkeit auferstanden. Du lebst schon bei deinem himmlischen Vater und bist zugleich im Geist in unserer Mitte. In unserer Einsamkeit, in unserer Trauer, in unserem Alleinsein bist du mitten vor uns, trittst in unsere Mitte und begegnest uns zum Begreifen nahe in deinem Wort. Wir mögen noch oft einsam sein in dieser Welt, wir werden aber niemals mehr allein sein. Du bist selbst unsere Hoffnung. Du bist selbst unser Leben. Du bist der Weg in unsere Zukunft. Du bist die Wahrheit in Person. Du bist die Auferstehung und alles, was wir haben. Dich wollen wir sehen. Dich wollen wir erkennen. Dich wollen wir begreifen. Amen.